Ja, hallo zusammen. Back to the beauty of relational algebra. Ich hatte es letzte Woche angesprochen. Wir waren bei dieser Folie stehen geblieben. Übrigens, jemand von Ihnen hatte mich letzte Woche nach der Vorlesung darauf angesprochen, das sei ja alles irgendwie eher langweilig gewesen, was ich erzählt hatte, weil Sie das ja für die Übungsaufgabe, die Sie letzte, das Übungsblatt, was Sie letzten Freitag abgeben mussten, schon gebraucht haben zum Teil. Und dann der Hinweis, da stand, lesen Sie einfach ein bisschen weiter in dem Vorlesungsskript und da steht dann alles, was Sie brauchen. Das tut mir leid. Zum einen, also die Abstimmung ist immer mal natürlich nicht so ganz einfach, auf die Folie genau festzulegen, wie weit komme ich in der jeweiligen Veranstaltung. Sie merken das ja, ich verplapper mich auch manchmal und dann dauert es halt ein bisschen länger. Für den Hinweis bin ich dankbar. Noch dankbarer wäre ich, wenn er während der Vorlesung kommt. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie dürfen mir gerne Fragen stellen. Können Sie was wiederholen, wenn Sie es nicht verstanden haben? Sie können aber auch umgekehrt sagen, das haben wir jetzt alle endlich verstanden. Machen Sie doch mal weiter. Ich weiß, das macht so in der Form niemand. Aber keine Ahnung, vielleicht fällt Ihnen ja eine andere Form ein, mir das auch zu signalisieren, wenn ich Sie hier langweile oder Dinge erzähle, die Sie eh schon selbst sich erarbeiten mussten wegen der Übung. Ich habe die Übungsaufgaben nicht immer komplett im Kopf, was da gerade dran war. Wie auch immer, ich bemühe mich heute zügig, diesen Abschnitt über Relationenalgebra zum Ende zu bringen. Wir waren hier stehen geblieben. Diese Folie ist insofern eigentlich eine sehr wichtige, weil sie symbolisiert, warum wir uns, oder zumindest einen Teil dessen symbolisiert, warum wir uns mit dieser Relationenalgebra überhaupt beschäftigen. Neben den didaktischen Aspekten, die ich schon verschiedentlich betont hatte, ging es ja auch darum, dass intern im System eine Darstellung einer SQL-Anfrage in dieser Form Relationenalgebra so oder so ähnlich häufig auch Verwendung findet, weil man dort dann Transformationen dieser Darstellung anwenden kann mit dem Ziel, am Ende einen möglichst effizienten Ausführungsalgorithmus zu finden. Und diese drei Äquivalenzregeln oder Sorten von Regeln, die hier stehen, jetzt für den Join-Operator, die nun mal eine sehr zentrale Rolle spielt in relationalen Anfragen, diese drei Regeln sind extrem wichtig dafür, damit das funktioniert, zu irgendeiner SQL-Anfrage einen effizienten Ausführungsplan zu finden. Da ist es, ich gehe mal von unten nach oben durch oder springe ein bisschen sozusagen, wenn man nur eine Regel zur Verfügung hätte, dann müsste es diese hier sein. Na, ich kann Selektionsbedingungen nicht erst nach einem Join, sondern schon auf einen Operanden vor dem Join anwenden, wenn sich die Selektionsbedingung nur auf diesen einen Operanden bezieht. Das ist die alles entscheidende Regel. Also das ist natürlich eine Übertreibung. Die zweite, die gleich danach kommt, ist die hier oben mit der Assoziativität, die uns nämlich sagt, ich kann, wenn eine Anfrage mehrere Joins beinhaltet, die in irgendeiner beliebigen Reihenfolge berechnen und muss mich nicht an die Reihenfolge halten, die der Benutzerausdruck mit SQL oder wie immer er daherkommt, vorgibt, sondern ich kann die beliebig klammern. Hatte ich schon argumentiert, warum? Stichwort große, kleine Zwischenergebnisse und diese Dinge. Und die Vertauschung der Reihenfolge von Operanden, Kommutativität beim Join, das ist uns jetzt nicht so eingängig, warum das wichtig ist. Je nach Ausführungsalgorithmus macht es einen Unterschied, ob ich zum Beispiel eine größere Relation auf der linken oder auf der rechten Seite stehen habe. Und dann ist es nützlich, wenn ich weiß, auch da kann ich die Reihenfolge beliebig vertauschen. Ganz viele SQL-Anfragen sind zumindest in ihrem Kern solche Select-Project-Join-Anfragen, die man dann beispielsweise so darstellen könnte in der Relationenalgebra oder hier als Operatorbaum dargestellt. Also mehrere Relationen, die müssen nicht zwingend alle verschieden sein, werden über 1, 2, 3, wie viele auch immer, Joins miteinander verknüpft und dann gibt es eben eine Selektion und eine Projektion am Ende. Das ist die typische Select-from-where-Anfrage. Klar, da gibt es auch andere Operatoren, die kommen auch in der Praxis vor, aber das ist zumindest ein sehr häufiges Muster. Und da sehen wir jetzt, zumindest wenn wir es wirklich so darstellen wie hier den Operatorbaum, dass so eine Selektion ganz am Ende nach den ganzen Joins kommt. Und das ist, nach dem, was ich gerade eben vorher sagte, natürlich extrem ungeschickt. Man sollte sich diese Selektionsbedingungen genau angucken, Und dann Verallgemeinerung der Regel von der vorherigen Folie, diese Bedingung konjunktiv so in Teile zerlegen, dass ein Teil davon sich jeweils möglichst nur auf eine oder wenige dieser Relationen bezieht. Und dann diesen Teil der Selektionsbedingungen, wenn die alle konjunktiv verknüpft sind, dann kann ich daraus eine einzelne Selektion, so wie hier dargestellt, machen oder mehrere hintereinander. Auch das hatten wir schon mal diskutiert. Also Selektionen mit zwei konjunktiv verknüpften Teilbedingungen liefert garantiert dasselbe Ergebnis, als wenn ich in irgendeiner Reihenfolge die beiden Teilbedingungen nacheinander prüfe. Das hat aber von der Ausführungsgeschwindigkeit enormen Einfluss, wenn ich Teile dieser Selektionsbedingungen hier nach unten schieben kann, also in diesem Ausführungsbaum näher zu den Blättern, den einzelnen Relationen, weil dann früher große Zwischenergebnisse vermieden werden und ich Selektion Einschränkungen auf kleine Zwischenergebnismengen vornehmen kann. Und dann wird natürlich der Aufwand für die Berechnung der nachfolgenden Joins umso geringer. Deswegen ist das eine ganz zentrale Regel, diese Vertauschung von Selektionen und Joins. Okay, kleines Quiz zwischendrin. Sie dürfen sich jetzt versuchen, gerne mit Ihrem Nachbarn für 10 Minuten oder sowas, oder sagen wir 5, wir wollen ja nicht zu viel Zeit verbrauchen, an 3 Beispielanfragen hier mal. Da oben steht Entry Level, das sollte also Ihnen hoffentlich nicht zu schwer fallen, diese Anfragen zu formulieren auf der allseits ja schon bekannten Datenbank hier. Die erste Anfrage lese ich nochmal vor: Zeige alle Hausaufgabenresultate für Ann Smith. Und Ann Smith ist ein Eintrag in der Studierendentabelle. Die Resultate stehen alle hier. Die Hausaufgaben haben alle eine H in dieser Spalte Category. Das sollte Ihnen relativ leicht fallen, sich zu überlegen, wie wird diese Anfrage formuliert. Sie können gerne zuerst überlegen, mit dem Finger auf diesem Blatt sozusagen, wie mache ich das eigentlich? Ja, was genau muss ich tun? Das ist ja die Idee dieser Algebra. Mit diesen Grundoperatoren eben genau das, was ich im Prinzip tun muss, zur Verfügung zu haben. Und dann muss ich es nur noch in Gänsefüßchen geeignet kombinieren. So, was müssen wir tun? Wir suchen Hausaufgaben von Ann Smith. Wer Ann Smith ist, steht in der einen Tabelle. Da gibt es aber ganz viele Studenten, die wollen wir gar nicht alle sehen, sondern nur diejenigen, bei denen der Vorname Ann und der Nachname Smith ist. Also, okay, hört sich gut an. Ich interpretiere so teilweise, aber ich glaube, das war im Wesentlichen richtig. Also wir müssen die Ann Smith auswählen. Also muss im Attribut First Ann drin stehen und im Attribut Last muss Smith drin stehen. Das ist die Zeile, oder im Allgemeinen die Zeilen aus der Studierendentabelle, die wir brauchen. Schreibe mal oben drüber weiter, oder naja, ich mache es hier unten drunter. Also geht jetzt in derselben Zeile weiter. Aus den Resultaten suchen wir die Hausaufgaben, also nur Category H. Dann machen wir den Join zwischen den beiden. Dann haben wir zu jeder Hausaufgabe von Ann Smith jetzt einen Eintrag gefunden. Nur von Ann Smith, weil wir da ja die Selektion schon hatten. Und lassen uns die Punkte und die Aufgabennummer ausgeben. That's it. So einfach war das. Ich kann es auch hier auf dem Bild einzeichnen, wenn Sie wollen. Ne? Wenn ich das dann wieder kann. So, wir müssen ja hier Ann und hier Smith suchen. Das machen wir mit einer Selektion. Dann sehen wir nicht mehr alle Zeilen, sondern nur noch die Treffer. Auf der Resultate-Tabelle, da wollen wir hier auch eine Selektion haben, nämlich Category gleich H. Dann sehen wir nicht mehr alle Resultate, sondern nur noch die Hausaufgaben. Und dann bleibt, jetzt müssen wir die beiden miteinander verknüpfen am Bild. Das geht hier über die Student-ID. Das ist der Natural Join zwischen den beiden. Da gibt es genau, zwischen den beiden Tabellen, da gibt es genau dieses eine gemeinsame Attribut, Student-ID. Über gleiche Werte wird jetzt die Verknüpfung hergestellt. Und am Ende haben wir gesagt, wir wollen, was war es, die Exercise Number und die Points. Also jetzt mache ich mal hier ein Kreuzchen hin und da ein Kreuzchen hin. Die beiden Attribute wollen wir sehen. Das heißt, aus diesem Join-Resultat wird nur auf diese beiden Spalten projiziert. Das ist also die abschließende Projektion. Ja, und jetzt müssen wir das nur noch geeignet zusammensetzen, so wie auf der nachfolgenden Folie das auch geschehen ist. Ich kann es auch nochmal, ich glaube, es steht hier, genau. Da steht es auch schön formatiert. Die Selektion Anne Smith auf die Studenten, Category H auf die Results, dann der Join zwischen den beiden und schließlich die Projektion. So wie man das ja auch mit dem Finger auf dem Papier macht. In SQL wäre die Entsprechung natürlich irgendwie Select Exercise Number, Points from, und dann käme vielleicht Students Natural Join Results, where Category gleich H and First gleich N and Last gleich Smith. Eine Möglichkeit, das zu formulieren. Ja, da hätten wir erst den Join und dann die Selektionen formuliert in SQL. Das war ein Beispiel dafür, warum solche Bäume entstehen, wo wir erst die ganzen Joins haben und hinterher die Selektionen. Wenn wir annehmen, dass der SQL-Compiler so ähnlich arbeitet, wie ich das jetzt angedeutet habe. Okay, hat sich jemand an der zweiten Aufgabe versucht? Wer hat die maximal erreichbare Zahl von Punkten für irgendeine Hausaufgabe erreicht? Und dann wollen wir Name und Hausaufgabennummer sehen. Ich blätter nochmal zurück wieder. Wie geht das mit dem Finger auf dem Papier? Naja, um rauszufinden, was ist die maximale Punktzahl und wer hat die erreicht, brauchen wir irgendwie die Results und die Exercises-Tabelle, richtig? Weil hier drin steht, wer hat denn für irgendeine Hausaufgabe wie viele Punkte tatsächlich bekommen? Und hier steht drin für die Hausaufgabe die jeweilige, wie viele Punkte gab es denn dazu abzuräumen? Ja, also müssen wir das irgendwie zur Deckung bringen. Wie sieht die Deckung aus? Na, wir wollten wieder nur Hausaufgaben, also haben wir sicherlich irgendwo, also haben wir sicherlich wieder irgendwo so eine Selektion auf der Category. Ich mal die mal hier hin, sodass die Midterms und was da sonst noch drin rumfliegt, auf jeden Fall verschwindet. Dann haben wir nur noch die Hausaufgabenresultate. Da drüben das Gleiche. Das könnte ich jetzt da auch noch hinschreiben. Mache ich auch mal. Ich schreibe es noch hier drunter. Das müssen wir nicht unbedingt, weil der Rest der Anfrage, der gleich noch kommt, das sozusagen automatisch gleich mitmacht. Aber im Prinzip wäre das da unten genauso vorstellbar, dass wir auch hier nur Category H zunächst mal aussuchen und den Rest eliminieren. So, wie kriegen wir jetzt das zusammen, dass die erreichte Punktzahl gleich der maximal erreichbaren Punktzahl war? Naja, da muss halt das Gleiche drinstehen, richtig? Und zwar für dieselbe Aufgabe. Das heißt, wir haben jetzt hier auch einen Join. Wir verknüpfen dieses Selektionsergebnis hier links unten mit einem Join mit dem Selektionsergebnis rechts oben. Das ist jetzt kein Natural Join. Wie muss die Join-Bedingung aussehen? Naja, es muss sich auf die gleiche Aufgabe und den gleichen Aufgabentyp, also Category und Exercise Number, beziehen. Und die erreichte Punktzahl hier muss dieselbe sein wie die erreichbare Punktzahl dort. Also ist das ein Join über drei Teilbedingungen. Ich schreibe die mal hier drunter. Jetzt mit notationeller Freiheit. Ich müsste die erst noch umbenennen. Die Category im Exercise-Tupel muss dieselbe sein wie die Category im Results-Tupel. Und auch die Aufgabennummer muss übereinstimmen. Und R muss es hier natürlich heißen, sorry. Und schließlich muss die Max Points, also die erreichbare Punktzahl, die kommt aus dem Exercise-Tupel, mache ich mal Deutlichkeit halber dazu, dieselbe sein wie die erreichte Punktzahl in dem Results-Tupel. Jetzt haben wir also zum Beispiel hier 1 Relational Algebra 10 mit Hausaufgabe 1 erreichte Punktzahl 10 bei der Studentin 101, das war gerade Ann Smith, zusammengebracht in diesem Join. Und wenn es noch weitere gab, Hausaufgabe 2 gab es auch 10 Punkte, also ist es einfach. Und das hier war ein Midterm, nein, das ist das einzige Ergebnis, was da rauskommt aus diesem Join. Ja, und dann haben wir schließlich gesagt, am Ende, wir wollen wissen, wer das war, glaube ich, mit Name und so weiter. Wenn das der Fall war, dann brauchen wir jetzt im Anschluss noch einen Join mit den Studenten, damit wir dort auch die Namen dieser Studentin 101, die nach unseren eben gerade angestellten Überlegungen der einzige Treffer ist, damit wir auch herausfinden, ah, das war Ann Smith und nicht nur, das war der Student oder die Studentin mit der Student-ID 101. Okay? Und dann sieht summa summarum der Ausdruck hinterher so aus. Ich habe ihn hier in zwei Zeilen nacheinander aufgeschrieben. Also wir wählen die Kategorie H, Hausaufgaben aus den Resultaten, das haben wir eben auch gemacht. Hier steht jetzt diese Umbenennung mit dem R, mit dem Operator Rho, dass die Attribute alle so ein Präfix R-Punkt bekommen aus diesem Zwischenergebnis. Die ist hier explizit aufgeschrieben und analog da drüben machen wir überall der Deutlichkeit halber dieses Präfix E-Punkt vor die Exercises-Tupel. Die Selektion auf den Exercises habe ich jetzt hier nicht mit dazu geschrieben. Die kommt durch den Join sozusagen automatisch. Ja, wenn wir auf einer Seite nur Hausaufgaben ausgesucht haben und dann die Treffer in den Exercises suchen, dann sind das natürlich auch nur Hausaufgaben. Kann man vorher noch selektieren, muss man aber nicht. Und das ist der Join, genauso wie ich ihn eben hingeschrieben hatte. Die Category muss dieselbe sein, die Exercise Number muss dieselbe sein und die maximal erreichbare Punktzahl muss gleich der erreichten Punktzahl sein. Dann kommt schließlich, das Ganze nenne ich jetzt Max und das wird hier wieder verwendet. Dann kommt der abschließende Join über die Student-ID mit den Studenten und dann lassen wir uns Vor-, Nachname, Name und Aufgabennummer stand auch noch dabei, lassen wir uns dann anzeigen. Okay? Der Knackpunkt hier ist, dass wir so einen Join haben, der zum Teil der ganz normale Schlüssel-Fremdschlüssel-Join ist. Und dann kommt aber eben noch dieser weitere Teil der Join-Bedingung hinzu, der zwei verschiedene Attribute jetzt miteinander vergleicht. Erreichbare und erreichte Punktzahl. Könnte man auch so formulieren, dass wir hier zunächst nur den Natural Join machen und dann im Anschluss daran noch eine Selektion durchführen, die diesen Teil überprüft. Ja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Ich habe es halt hier in so einem allgemeineren Theta-Join formuliert. Okay, und schließlich die dritte, die steht hier schon in Klammern mit so einem Dangerous Band-Zeichen dabei, die ist also nicht mehr ganz so Entry-Level vielleicht, wie es da oben drüber steht. Wer hat für alle Hausaufgaben die Maximalpunktzahl abgeräumt? Das könnte in Ihrem Hinterkopf jetzt klingeln. Wir hatten mal schon in SQL und kommen hier auch nochmal drauf zurück gleich, diese Diskussion um monotone und nicht monotone Anfragen. Ja, und das war so ein Beispiel für eine nicht monotone. Nicht monoton heißt, wenn ich in die Datenbank neue Tupel, neue Zeilen, irgendwelche Tabellen hinzufüge, dann führt das unter Umständen dazu, dass ich Ergebnisse, die ich vorher gesehen habe, hinterher nicht mehr sehe nach dem Hinzufügen. Ja, das ist so ein Beispiel. Ja, jemand fügt eine neue Aufgabe in die Datenbank ein, noch niemand hat sie bisher bearbeitet, also gibt es überhaupt niemanden mehr, der alle Aufgaben mit Maximalpunktzahl bearbeitet hat, egal wie viele das vorher waren. Okay? Deswegen ist es nicht monoton und ich hatte damals gesagt, diese Unterscheidung monoton, nicht monoton hat sozusagen zwei interessante Aspekte. Der eine ist, in der Relationenalgebra bei den Grundoperationen gibt es nur einen, der nicht monoton ist, nämlich die Differenz. Also ist klar, in der Algebra brauchen wir hier die Differenz, sonst kann das ja nicht funktionieren. Und zweitens, typischerweise fällt es uns schwerer, solche Anfragen zu formulieren, weil wir irgendwie, jetzt vereinfacht gesprochen, monoton denken. So ganz so einfach ist es nicht, aber sagen wir mal, die Wahrnehmungspsychologen würden uns das vielleicht irgendwie genauer auseinandersetzen können, warum das so ist. Es gibt jedenfalls, sagen wir mal, diese bei mir ganz konkret, nicht auf meine Person, sondern auf Studierendengenerationen bezogen, gibt es diese empirische Evidenz, das ist tatsächlich so. Meistens sind diese Anfragen schwieriger. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir, wenn wir nicht monotone Anfragen von Ihnen verlangen, halt immer, dass uns da lauter komplizierte einfallen. Mag sein. Es gibt aber auch andere Leute, die solche Beobachtungen und Mutmaßungen schon angestellt haben. Wie dem auch sei, wir brauchen hier eine Differenz. Ja, weil das der einzige nicht monotone Operator ist, den wir bislang zumindest gesehen haben in der Relationenalgebra. Also müssen wir es irgendwie mit Differenz machen. Und wir haben in SQL ja auch schon argumentiert, bei so einer Formulierung alle oder so, oftmals ist es nützlich, sich zu überlegen, alle, das sind die, für die es keinen gibt, der nicht. Ja, und so machen wir das hier auch. So ist der Lösungsweg für diese Formulierung. Jemand, der alle Aufgaben mit der Maximalpunktzahl bisher bearbeitet hat, ist jemand, der, für den es keine Aufgabe gibt, die er oder sie noch nicht mit maximaler Punktzahl bearbeitet hat. Na, also könnte der erste Schritt darin bestehen, und so ist es dann hier auch formuliert, wir suchen Bearbeitungen von Übungsaufgaben, die nicht mit der Maximalpunktzahl abgeschlossen wurden. Das ist einfach, nachdem das jetzt hier oben steht. Hier oben steht Max, das ist die Kombination aller Übungsaufgaben und Hausaufgaben, also ja genau, Übungs-, also Hausaufgaben, Aufgabenstellungen und Resultate, die mit Maximalpunktzahl abgeschlossen wurden. Wenn wir jetzt die haben wollen, die nicht mit Maximalpunktzahl abgeschlossen wurden, dann sieht die Anfrage ganz genauso aus, außer dass wir hier an dieser einen Stelle aus dem Gleichen ungleich machen. Ja, und dann haben wir alle Aufgabenbeschreibungen und Lösungen dazu gefunden, die nicht übereinstimmen bezüglich der erreichten und verfügbaren Punkte. Dann haben wir also alle Lösungen von allen Studierenden für alle Hausaufgaben, die nicht die Maximalpunktzahl erzielt haben. Naja, und jetzt müssen wir nur noch, und damit haben wir auch die Student-IDs, weil die stehen ja in den Results schon drinne. Wir haben also auf diesem Weg die IDs von allen Studenten, die mindestens eine Aufgabe mit weniger als der erreichbaren Punktzahl bearbeitet haben. Und dann brauchen wir nur noch alle Student-IDs. Und da kommt die Differenz, dann ziehen wir die ab, die wir da eben berechnet haben. Dann bleiben die IDs von allen Studenten über, die alle Aufgaben mit Maximalpunktzahl bearbeitet haben. Und dann gucken wir in der Studententabelle nach, wie heißen die und so weiter. Okay? So einfach und so sieht es dann aus. Also wie gesagt, die erste Zeile ist identisch zur ersten Zeile hier oben, bis auf dieses Ungleich versus Gleich. Also wir bestimmen die Kombinationen aus Aufgaben und Resultaten für alle Hausaufgaben, die nicht mit maximaler Punktzahl abgegeben wurden. Dann merken wir uns davon nur noch die Student-IDs, das ist diese Projektion auf diesem Zwischenergebnis, NMX wie not max. Ja. Also wer hat irgendwelche Aufgaben nicht mit maximaler Punktzahl erreicht, die Student-IDs, die merken wir uns. Hier berechnen wir uns mit dieser Projektion die IDs aller Studierenden, die überhaupt irgendwelche Aufgaben schon abgegeben haben. Dann bilden wir die Differenz, dann bleiben die übrig, die alles mit Maximalpunktzahl berechnet haben. Und dann machen wir noch den Join dieser Liste von Student-IDs mit der Studententabelle und dann wissen wir alles über diese Studierenden. Das ist auch eine Konstruktion, die man ganz häufig findet bei solchen Anfragen, die eine Differenz beinhalten, dass wir hier, eigentlich würden wir jetzt an dieser Stelle von den hier hinten, also von allen Studenten oder allen Resultaten, die hier gefundenen NMX abziehen. Ja, damit wir so eine Mengenoperation wie die Differenz bilden können, müssen aber die Schemata der beiden Argumente exakt übereinstimmen. Also wir können nicht von den Studenten diese Kombination Exercises, Results, dieses Join-Ergebnis abziehen. Das ist eigentlich das, was wir sozusagen konzeptionell machen müssen. Das muss aber diesen Umweg gehen. Erstmal aus diesem Zwischenergebnis, das projizieren wir auf die Student-IDs, alles andere fällt weg. Dann haben wir also nur noch eine Menge von Student-IDs, von Studenten, die wir gerade nicht sehen wollen. Dann berechnen wir uns, woher auch immer, die Menge aller Student-IDs, in dem Fall von solchen Studierenden, die überhaupt schon irgendwas abgegeben haben, weil das hier in Klammern so steht, ja, von allen Aufgaben, die überhaupt abgegeben wurden. Dann haben wir hier eine Menge von Student-IDs und da eine Menge von Student-IDs. Jetzt können wir diese Differenz bilden. Und am Ende wollen wir aber nicht nur IDs sehen, sondern die ganzen Daten, die da dranhängen. Und deswegen kommt am Ende nochmal so ein Join mit diesem Differenzergebnis. Also ganz häufige Konstruktionen. Ja, wenn wir eine Differenz bilden, dann brauchen wir links und rechts exakt die gleichen Attribute. Häufig schränken wir das dann auf Schlüssel oder irgendwelche ähnlich relevanten Attribute ein. Dann können wir die Differenz berechnen. Und ganz oft folgt abschließend nochmal ein Join mit irgendeiner Tabelle, damit wir auch die Informationen, die wir wirklich sehen wollen, über die Treffer, damit wir die wieder bekommen können. Okay. Also. Ja, was noch? Self-Joins. Ich habe diese Notwendigkeit, dass wir eine Umbenennungsfunktionalität in der Relationenalgebra brauchen, schon angesprochen. Immer dann oder spätestens dann, wenn dieselbe Relation in einem Algebra-Ausdruck mehr als einmal angesprochen wird, zum Beispiel bei diesen sogenannten Self-Joins, wir sehen gleich das Beispiel und auch, warum das so heißt, dann brauchen wir das. Egal wie, mit separatem Rohoperator, der einzelne Attribute oder wie bei mir allen Attributen so ein Präfix verpasst oder als Teil der Funktionalität der Projektion, wie auch immer, wir brauchen jedenfalls dann diese Umbenennungsfunktionalität, es sei denn, wir sprechen Attribute sowieso nur über ihre Position an, aber das wollten wir ja nicht. An diesem Beispiel, wer hat für irgendeine Aufgabe mehr Punkte bekommen als Ann Smith, das wissen wir noch im Hinterkopf, 101 war Ann Smith, so ist es hier natürlich nicht formuliert, da brauchen wir jetzt sowas, ja, weil wir müssen die Resultate von zwei verschiedenen Studierenden vergleichen. Einen Eintrag in der Resultatetabelle, der sich auf ID 101, also Ann Smith, bezieht und einen Eintrag aus derselben Tabelle, der sich auf einen anderen Studierenden bezieht. Also brauchen wir zwei Tupel, T und U, die beide Tupel aus der Results-Tabelle sind. Bei dem T-Tupel steht die Student-ID 101 drin und bei dem U-Tupel muss eine größere Punktzahl drinstehen als bei dem T-Tupel. Ja, deswegen brauchen wir zwei Zeilen dieser Results-Tabelle. Und deswegen brauchen wir mindestens einmal diese Umbenennungsfunktionalität, damit wir das eine von dem anderen Tupel unterscheiden können. Also so wie diese Laufvariablen in SQL in der From-Klausel. Ja, und dann ist das einfach. Und das heißt natürlich Self-Join, weil wir ein Join einer Tabelle mit sich selbst berechnen. Das ist dann typischerweise kein Natural Join, ein Self-Join. Warum? Was liefert der Self-Natural-Join einer Tabelle mit sich selbst? Wenn wir also sowas hinschreiben würden wie für irgendeine Tabelle R, R-Natural-Join-R, was machen wir da? Was macht der Natural-Join? Der sucht nach allen Spalten, die in der linken und in der rechten Tabelle vorkommen. Das sind alle Spalten, ja, weil es ist ja dieselbe Tabelle. Und dann vergleicht er paarweise, ob der Wert in der einen Spalte, in der Zeile von der einen Tabelle, gleich dem Wert in der anderen Spalte ist und diese ganzen Vergleiche werden mit und verknüpft. Also wenn die Tabelle drei Spalten hat, A, B, C, dann lautet die Join-Bedingung, ich schreibe es mal explizit drunter, obwohl man die ja nicht angeben muss, A gleich A, B gleich B und C gleich C. Natürlich müsste ich jetzt wieder umbenennen, deswegen mache ich es mir mal einfach und mache da überall so einen kleinen Strich hin. Das ist jetzt nur sozusagen Meta-Level. Und die sind alle mit und verknüpft, diese drei Teilbedingungen. Was kommt da raus? Na, dieselbe Tabelle R natürlich wieder, ja. Weil jede Zeile aus der Tabelle R genau eine Zeile in der Tabelle R findet, die in allen Attributen, in allen Spalteneinträgen übereinstimmt, nämlich dieselbe Zeile. Also der Natural Join einer Tabelle mit sich selbst ist diese Tabelle selbst. Das heißt, ein Self-Join, der wirklich ein Natural Join wäre, den könnte ich auch gerade weglassen. Der berechnet ja nichts. Also dieser Ausdruck, Tabelle R, Self-Joint, Tabelle R, kann ich mir auch sparen. Ja, da ändert sich nichts, da fällt kein Tupel raus, da kommt keins dazu, nichts. Also wird eine sinnvolle Anfrage mit einem Self-Join immer ein Self-Theta-Join sein. Einer, bei dem ich die Join-Bedingung explizit angebe, weil die Natural-Join-Bedingung halt keine sinnvolle Berechnung durchführt. In diesem Fall würde ich natürlich nur Category und Exercise Number miteinander vergleichen. Ich will ja gerade zwei verschiedene Studierende und der eine soll mehr Punkte als der andere haben. Der eine soll Student 101 sein oder die eine und der andere soll jemand anders sein. Ich könnte auf die Idee kommen, auch noch hinzuschreiben und U.Student-ID ungleich 101. Ich will ja zwei verschiedene Studierendeneinträge miteinander vergleichen. Das muss ich nicht tun in diesem Fall, weil dieser Ungleichvergleich auf der Punktzahl das ohnehin schon sicherstellt. Wenigstens dann, und das ist ja hier so, wenn derselbe Studierende für dieselbe Aufgabe nicht zwei Lösungen abgeben kann. Ja, aber Student-ID, Category, Exercise Number war ja Schlüssel in dieser Tabelle, also kann derselbe Student nicht zwei verschiedene Lösungen für dieselbe Aufgabe abgeben. Okay. Ja, jetzt kommen noch zwei oder drei weitere Aspekte, die wir besprechen wollen. Einer, Join hat auch so eine auswählende Wirkung. Wenn wir diese zwei Tabellen betrachten, Tabelle 1, Tabelle 2 mit den Attributen AB und BC, gleiche Indexe hier sollen gleiche Werte bedeuten, also B2 hier und B2 da ist natürlich derselbe Wert. Wenn ich jetzt einfach den Natural Join zwischen diesen beiden Tabellen berechne, dann hat jeweils ein Tupel der Argumenttabellen, ich wähle mal hier eine andere Farbe, damit man es besser sieht, dieses Tupel und diese beiden Tupel oder Zeilen, die finden auf der jeweils anderen Seite dieses Joins einen Partner. Ein Tupel, was ein Treffer ist bezüglich dieser Join-Bedingung. Weil B2 hier gleich B2 dort ist, also werden diese beiden Tupel in einem Ergebnistupel dieses Natural Joins kombiniert. Die anderen beiden Zeilen oder Tupel, dieses hier und dieses, die fliegen raus. Das ist die selektierende Wirkung des Joins. Man spricht auch häufig von einer Join-Selektivität. Ja, man könnte sagen, bezogen auf diese erste Argumenttabelle des Joins, eliminiert dieser Join die Hälfte aller Tupel. Der hat also eine Selektivität von 50%. Und genauso bezüglich der zweiten Tabelle. Auch da ist es so, dass nach dem Join nur noch die Hälfte aller Tupel vorhanden sind, in der einen oder anderen Form. Alle anderen sind verloren gegangen. Darum geht es gerade hier. Das kann und ist häufig genauso gewollt sein. Das kann auch manchmal ungewollt sein. Und das führt, also wenn das ungewollt ist, dann führt das auf die sogenannten Outer Joins, die kommen gleich als übernächstes. Als nächstes kommt jetzt sozusagen ein Operator, der genau nur das tut, der also nicht wirklich die beiden Tupel hier, diese beiden eingekringelten miteinander kombiniert zu diesem Ergebnis, sondern der nur sagt, aus dieser ersten Tabelle interessiere ich mich jetzt nur noch für diejenigen Tupel, die, würde ich den Join rechnen, auch in dem Join vorkämen. Alle anderen sollen mal entfernt werden. Das ist der Operator, der sich Semi-Join nennt in der Literatur. Der kommt hier, glaube ich, auf der nächsten Folie. Wenn ich den Malmodus beendet habe, dann kann ich auch wieder blättern. Also das ist der Semi-Join. Hier oben ist er definiert. Wir wissen ja jetzt schon, man kann oftmals Algebra-Operatoren, neue, definieren, indem wir einfach hinschreiben, wie setzen sie sich denn aus den schon bekannten Algebra-Operatoren zusammen. Und genau so ist es hier. Also wenn ich R Semi-Join S mit irgendeiner, das geht nicht nur für Natural Joins, für irgendeine Join-Bedingung Theta, also ein Semi-Theta-Join, wenn Sie so wollen, berechnen will, dann ist das genau das Ergebnis, was ich erreiche, wenn ich tatsächlich den Join rechnen würde, diesen Theta-Join zwischen R und S, und anschließend die ganzen S-Attribute wieder entferne. Also mich wieder auf die Tabelle R einschränke. An dem Beispiel eben können wir das nochmal sehen. Da haben wir ja jetzt den Natural Join, in diesem Fall war es ein Natural Join, zwischen der Tabelle, wenn die R heißt und die S, dann haben wir hier den Natural Join berechnet, R Join S. Wenn ich dieses Ergebnis jetzt wieder auf alle Attribute projiziere, die aus der Tabelle R stammen, ja, ich mache das mal, ups. Also die nenne ich R, die nenne ich S, dann ist das R Natural Join S. Wenn ich das jetzt projiziere auf die Attribute, die aus der Relation R stammen, dann entferne ich das Attribut C. Ja, und jetzt habe ich nur noch dieses Tupel A2B2, was ich vorher hier mal eingekringelt hatte. Und alle Tupel, die ich vorher hier mal durchgestrichen hatte, die sind jetzt weg. Ich habe also eine Teilmenge der Tupel in der linken Argumentrelation. Ja, das ist auch immer so bei diesem Semi-Join. Also das hier ist immer eine Teilmenge, echt oder nicht, von R. Also in diesem Sinne ist es wirklich eine Selektion auf der linken Argumentrelation. Ich kriege eine Teilmenge der Tupel der linken Argumentrelation. Nur, dass es eben in der Algebra jetzt nicht als Selektion formuliert ist, sondern als Join, weil der ja auch eine selektierende Wirkung hat. Erst rechne ich den Join und dann projiziere ich nur auf die R-Attribute. Und wenn ich es andersrum hinschreibe, S semi-join R, oder ich drehe dieses unsymmetrische Symbol einfach um, dann ist es dasselbe, als wenn ich den Join berechne und nur noch auf die S-Attribute projiziere. Ja, ganz offensichtlich ist dieser Operator semi-join nicht kommutativ. Es macht einen Unterschied, in welcher Reihenfolge ich die Operanden hinschreibe, im Gegensatz zum vollen Join. Ja, semi, diese Vorsilbe, wissen Sie wahrscheinlich, steht ja immer irgendwie für was Halbes. Das ist also sozusagen die Hälfte vom Join. Dieser selektive Teil, welche Tupel nehmen denn am Join tatsächlich teil, das wird hier berechnet. Nur das eigentliche Matching mit den Tupeln auf der anderen Seite, das findet dann nicht mehr statt. Oder man kann auch sagen, in dieser Definition hat das schon stattgefunden, aber das haben wir dann wieder weggeworfen und nur die andere Hälfte, nämlich den selektiven Teil, behalten. Also kann man so oder so interpretieren. Okay. Das ist der Semi-Join. Also normalerweise verwendet man den immer in dieser Schreibweise, also mit dem Strich auf der linken Seite, und dann ist es immer eine Teilmenge des Arguments auf der linken Seite. Ja, das ist jetzt hier nur einfach so mal hingeschrieben, dass man es auch andersrum sehen kann. Also R semi-join S ist diejenige Teilmenge, hier hinten steht es auch, ist immer eine Teilmenge von R, ist diejenige Teilmenge von R-Tupeln oder Zeilen, die am Join teilnehmen. Und das Gegenteil davon ist der Anti-Join, der da unten drunter steht. Das sind diejenigen, das ist auch eine Teilmenge von R, das sind diejenigen Tupel wieder des linken Arguments, die gerade nicht am Join mit dem rechten Argument teilnehmen. Also wenn wir diese Tabelle jetzt nochmal bemühen hier, dann ist das sozusagen das Ergebnis des Semi-Joins, R-Join S, und das oben drüber, jetzt nehme ich eine andere Farbe, wo ist eine andere Farbe, hier grün, das hier ist R-Anti-Join S, Klammer auf, steht auch auf der nächsten Folie. Dieses Symbol für den Anti-Join, Semi-Join mit so einem Komplement-Querstrich oben drüber, hier unten steht es, das ist jetzt nicht wirklich standardisiert. Also dieses Symbol für einen Semi-Join finden Sie in fast jedem Lehrbuch genau so dargestellt. Der Anti-Join wird erstens gar nicht in jedem Lehrbuch diskutiert, und wenn er diskutiert wird, dann gibt es unterschiedliche Darstellungen, wie man das als Symbol aufschreibt. Ich habe mich entschlossen, das so als Komplement vom Semi-Join hinzuschreiben. Komplement mit so einem Querstrich oben drüber, das kennt man in verschiedenen Kontexten. Ja, das ist halt passend, aber wie gesagt, es gibt auch andere Notationen. Eine andere Notation beispielsweise sieht so aus, dass der Anti-Join einfach so aussieht. Ja, wie so ein Dreieck. Egal, das ist jetzt nicht wichtig dabei. Wichtig ist, dass Sie diese beiden Operatoren auch mal gehört haben und was damit anfangen können. Die entstammen ursprünglich, entwickelt oder erfunden, wenn man so will, oder definiert wurde insbesondere dieser Semi-Join-Operator im Kontext verteilte Datenbanksysteme. Was ist ein verteiltes Datenbanksystem? Naja, das ist ein Multi-Server-System, wo nicht jede Tabelle zwingend auf demselben Server gespeichert ist. Ja, und wenn ich jetzt den Join zwischen zwei Tabellen R und S rechnen will und die beiden Tabellen sind auf verschiedenen Servern gespeichert, dann ist der Semi-Join ein Weg, wie ich diese Join-Berechnung in der Performance verbessern kann. Insbesondere, wenn der Join ziemlich selektiv ist, also nur relativ wenige Treffer produziert. Ja, also sagen wir mal, wenn R und S auf zwei verschiedenen Maschinen gespeichert sind, dann ist die naheliegende Lösung, wie rechne ich diesen Join? Naja, entweder schicke ich alle Zeilen von R auf den Server, wo S gespeichert ist und rechne da den Join oder umgekehrt. Ja, dann muss ich aber große Datenmengen übers Netz von einem Server auf den anderen transportieren und große Datenmengen übers Netz zu transportieren ist noch viel teurer als große Datenmengen von der Platte einer Maschine in den Hauptspeicher derselben Maschine zu transportieren. Deswegen ist dieser Datentransport über Servergrenzen hinweg sozusagen das Hauptziel, das zu reduzieren. Und der Semi-Join kann eine Möglichkeit sein, diesen Datentransfer zu verkleinern. Man könnte sagen, ich projiziere die eine Relation S auf die Join-Attribute oder nur auf das Join-Attribut B in unserem Beispiel von der vorherigen Folie. Dann kommen relativ kleine Datenmengen raus, insbesondere wenn die Tabelle viele Spalten hat. Dieses Ergebnis schicke ich auf den anderen Server rüber. Da rechne ich dann diesen Semi-Join, nämlich welche Tupel von R nehmen überhaupt an diesem Join mit S teil, diejenigen, deren Schlüsselwerte da drüben auch vorkommen. Und nur dieses Ergebnis schicke ich dann wieder zurück. Und je weniger Tupel von R an diesem Join teilnehmen und je mehr Attribute die Tabelle S hat, umso besser ist dieser Algorithmus im Vergleich zu der Standardlösung. Ich schicke die ganze Tabelle R rüber auf den anderen Server. Ja, das ist der Hintergrund. So ist diese Operation mal entstanden, historisch. Okay, also was gilt es daran zu bemerken? Das habe ich schon erwähnt. Die sind natürlich nicht kommutativ. Ja, es macht einen Unterschied, was ist der linke, was ist der rechte Operand. Das Ergebnis ist immer eine Teilmenge des linken Operanden, also sind die natürlich nicht kommutativ. Und beide zusammen, wenn ich die wieder vereinige, dann kriege ich gerade die ganze Relation R raus. Das ist jetzt keine Überraschung. Ja, die eine Hälfte oder der eine Teil der Tupel von R nimmt am Join teil, der andere Teil nimmt nicht teil. Und wenn ich beide zusammennehme, habe ich wieder die ganze Input-Relation. Diese Notation, Vereinigung mit dem Punkt obendrauf, ist die disjunkte Vereinigung. Ja, nur um klarzumachen, es gibt da keine Tupel, die links und rechts in dieser Vereinigung vorkommen, ja, aufgrund der Definition des Anti-Join. Okay, an diesem Beispiel haben wir jetzt schon gesehen, Semi- und Anti-Join hatte ich gerade eingezeichnet in dieser Argumenttabelle. Ja, also das eine Tupel, was am Join teilnimmt, ist das Ergebnis des Semi-Joins und das andere, was am Join nicht teilnimmt, ist das Ergebnis des Anti-Joins. Und beide zusammen ist wieder die ganze Argumenttabelle. Jetzt könnte auch von Ihnen die Frage kommen, wenn Sie einen Moment drüber nachgedacht hätten und ich Ihnen dafür Zeit gelassen hätte, wie schreibe ich das eigentlich in SQL hin? Ja, Vermutung 1, naja, wahrscheinlich gibt es auch so ein from R Anti-Join S oder from R Semi-Join S. Sorry, gibt es aber nicht. Oh Mann. Hätten die das nicht auch noch hinzufügen können? Naja, das haben sie deswegen nicht hinzugefügt, weil man es ja auch ganz leicht anders formulieren kann. Wem fällt sofort, das ist ja ganz offensichtlich, die Formulierung für den Semi-Join ein? Na, jetzt warte ich nicht noch 10 Minuten, bis das ganz Offensichtliche wirklich kommt. Was haben wir gesagt? Wie sah die Definition des Semi-Join aus? Wir rechnen den Join und dann projizieren wir nur auf die Attribute aus der einen Tabelle. Und genauso schreibt man es in SQL auch hin. Also in SQL, jetzt habe ich immer noch grün, egal. select R Punkt Stern from, ups, das eine soll ein O, das andere ein M sein, R, nehmen wir mal der Einfachheit halber den Natural Join, Natural Join S, fertig. Ja, da brauche ich jetzt nicht wirklich einen eigenen Operator für in SQL, weil das ist ja ganz einfach hinzuschreiben. Ja, ich brauche sowieso immer diese Select-Stern-Klausel und dann schreibe ich halt nur Select-R-Punkt-Stern und das ist genau der Semi-Join und das ist auch genau die Formulierung, wie sie in dieser Algebra-Definition stand. Nimm den Natural-Join zwischen R und S und projiziere anschließend auf die R-Attribute. Ja, das ist R-Semi-Join-S. Und was ist der Anti-Join? Ja, das ist vielleicht schon nicht mehr ganz so offensichtlich. Also eine Möglichkeit wäre natürlich, nach Definition, ich schreibe jetzt, ich hoffe, Sie können es lesen, ich nehme mal eine andere Farbe, dann kann man es besser lesen. Ich schreibe hier oben drüber, select Stern from R und dann except. Das ist die eine Lösung. Das ist wieder genau die, die auf der Folie stand. Ja, der Anti-Join ist R minus Semi-Join. Genauso stand es auf der Folie. Ich blätter gleich nochmal zurück. Ja, und genauso steht es jetzt hier auch in der SQL. Nimm die Tabelle R heißt Select Stern from R. Minus heißt Except. Und der Semi-Join, den hatten wir gerade vorher hingeschrieben in grün. Ja, Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, auf die der typische SQL-Programmierer aber eher kommt, wäre sowas wie Select Stern. Wir nehmen alle Tupel aus R, ne? From R, where. Jetzt mache ich es wieder für den konkreten Fall von eben, weil ich jetzt eine konkrete Join-Bedingung hinschreiben muss. Also where R.b und dann not in select b from, mit dem from habe ich ein Problem, from s. So, ich hoffe, Sie können es lesen. Wir nehmen genau diejenigen Tupel aus der Tabelle R, deren b-Wert, b war das gemeinsame Attribut in dem konkreten Beispiel, in der Tabelle s in keinem Tupel vorkommt. Ein Wert kommt in keinem Wert vor, das ist gerade so ein Mengenvergleich, R not in select B from S. Also das ist viel eher die Formulierung für den Anti-Join, wenn die denn je gefordert ist, auf die man in SQL in naheliegender Weise kommt. Die andere ist auch okay und es gibt sicherlich noch 2001 weitere Möglichkeiten, wie man das in SQL formulieren könnte. Okay, das war der eine Teil, auf den wir kommen. Also wenn wir nur diese Selektivität des Joins ausnutzen wollen. Der zweite Teil, wir wissen, der Join wirft Tupel weg. Vielleicht wollen wir das gar nicht. Ja, gleiche Input-Tabelle oder Input-Tabellen, R und S. Und wir hatten gesehen, es gibt nur dieses eine Paar von Tupeln, was im Join rauskommt. Vielleicht will ich das aber nicht. Ja, zurück auf unsere Homework-Datenbank. Ich will für jeden Studierenden und jede Studierenden alle ihre oder seine Hausaufgabenresultate sehen, auch bei den Studierenden, die noch gar nichts abgegeben haben. Da will ich halt das auch erkennen können. Ja, es gibt einen Studenten, wie auch immer der hieß, der hat noch nichts abgegeben. Ja, wenn ich einfach den Natural Join Students Join Results hinschreibe, dann fliegt dieser Student oder fliegen alle solche Studierenden raus. Wenn ich das nicht will, dann gibt es auch dafür eine Möglichkeit und das sind diese Outer Joins. Die hatte ich wahrscheinlich schon mal kurz angesprochen, nämlich im Kontext mit diesen unsäglichen, wie ich damals gesagt habe, Nullwerten. Ja, Nullwerte soll man vermeiden und wenn man sie nicht vermeiden will, dann soll man sie doch vermeiden und wenn dann immer noch, dann mit äußerster Vorsicht. So ungefähr haben wir da argumentiert oder habe ich argumentiert. Wenn wir einen Outer Join rechnen oder formulieren, dann werden Nullwerte produziert im Anfrageergebnis, die es vorher in der Datenbank vielleicht gar nicht gab. Ja, so in diesem Beispiel. Also wenn wir etwa diesen Left Outer Join, und der Name deutet schon an, es gibt natürlich auch einen Right Outer Join und es gibt auch einen Full, sozusagen beidseitigen Outer Join, aber zunächst mal den Left Outer Join verwenden. Häufig, auch da gibt es wieder unterschiedliche Symbole in den verschiedenen Lehrbüchern, häufig hat der Outer Join, sieht aus wie ein Join und hat dann noch so kleine Fahnen oder Ohren oder Füße und Hände, was auch immer, irgendwie so ein kleines Dekor auf einer oder auf beiden Seiten dran. Auch da, manche Autoren verwenden andere Symbole, ich verwende es so. Der linksseitige Outer Join hat eben links dieses Dekor, diese Klammer statt einem einfachen senkrechten Strich. Und das bedeutet, alle Zeilen der linken Argumenttabelle sollen auf jeden Fall im Ergebnis vorkommen. Entweder mit ihrem oder ihren Join-Partnern oder einmal aufgefüllt mit Nullwerten. Ja, und also dieses Tupel A2B2, das hat hier einen Treffer, B2C2, so kommt es auch vor in diesem Outer-Join-Ergebnis. Dieses Tupel hatte keinen Treffer und weil es der linksseitige Outer-Join ist und das ein Tupel aus der linken Argumenttabelle ist, muss es aber im Join-Ergebnis trotzdem vorkommen und wird in allen anderen Attributen mit Nullen aufgefüllt. Ja, genauso funktioniert es auch sozusagen in echt. Habe ich jetzt hier noch die Datenbank. Ich mache es mal schnell in der Homework-Datenbank. Da können wir das besser interpretieren. Okay. Okay, jetzt hat er hoffentlich alles gestartet. Es dauert einen kleinen Moment. Schemas, Homework, Datenbank, Tabellen, Queryfenster. So, und wenn ich jetzt den Tippfehler noch ausmache. Und anschließend select Stern from students left outer join results sage und das laufen lasse. Was war da jetzt falsch? Ja, machen wir erstmal zur Sicherheit den Natural Join. Okay, also wir sehen Ann Smith, Michael Jones und Rick Turner und der vierte Student fehlt. Und wenn wir jetzt den Left Outer Join machen, ich glaube, den kann er nicht als Natural. Geht das? Bin ich nicht sicher. Nee, kann er nicht, genau, das ist der Punkt. Dann muss ich bei Postgres die Join-Bedingung explizit angeben, also students.studentid gleich results.studentid. Geschafft. Also jetzt hat er auch Maria Brown, die noch keine Übungsaufgabe bearbeitet hat, trotzdem im Ergebnis ausgegeben. Diese neunte Zeile hier unten, die mit Nullwerten aufgefüllt ist, die hat eben im Natural Join gefehlt. Ja, das ist der Unterschied zwischen Inner und Outer Join. Man nennt den anderen dann auch manchmal Inner Join. Jetzt machen wir nochmal den Inner Join als Theta Join formuliert, damit Sie es sehen. Ja, das Ergebnis ist das gleiche, bis auf diese neunte Zeile, die jetzt eben nicht mit Nullwerten aufgefüllt da erscheint. Also Outer Joins sind die Möglichkeit, bei der Berechnung eines Joins Zeilen oder Tupel aus einer oder beider Argumenttabellen, die keinen Join-Partner finden, trotzdem im Ergebnis zu haben. Dann halt ohne Treffer von der anderen Seite, das heißt mit Nullwerten die ganzen anderen Attribute aufgefüllt. Das ist der Outer Join. Und den gibt es eben in drei Versionen. Den gibt es linksseitig, dann hat er links diese Ohren dran, oder es gibt ihn rechtsseitig, dann hat er rechts die Ohren, oder es gibt ihn beidseitig, in SQL heißt er dann Full Outer Join, dann hat er überall diese Ohren dran. Und die Seite heißt immer so wie die Tabelle, von der ich keine Tupel verlieren will. Das ist ja irgendwie Definitionssache, warum ich das definiere. Also der Right Outer Join sorgt dafür, dass vom rechten Operanden keine Tupel verloren gehen, also links mit Nullwerten aufgefüllt wird. Das einzig Eindeutige ist der Beidseitige, der macht das halt auf beiden Seiten. Okay, wie man den implementieren kann, ist ziemlich naheliegend, brauchen wir jetzt nicht weiter uns drüber auszulassen. Und das ist jetzt sozusagen genau das Beispiel von eben, was ich da eben eingetippt habe, nur dass wir das jetzt noch auf Hausaufgaben einschränken. Aber wir wollen einfach so einen vollen Bericht haben mit allen Studierenden und ihren bisherigen Achievements. Und wenn jemand noch nichts achieved hat, wie Maria Braun, dann wollen wir das auch sehen. Dann stehen da halt Nullwerte drin in den Achievement-Attributen, also in diesen Resultaten. Und wir können jetzt unterscheiden, ja, es gibt eine Studentin Maria Braun, aber die hat noch nichts abgegeben. Während es keinen Studenten Mark Scholl gibt, weil der hier gar nicht auftritt. Ja, im anderen Fall, wenn wir da den Inner Join formulieren, dann sehen wir diesen Unterschied nicht. Ja, weil einfach nur eine Liste von vorhandenen Resultaten uns ausgeben lassen. Auch diesen Outer Join kann man mit ein bisschen Notationserweiterungen als abgeleiteten Operator definieren. Hier unten ist es mal so angedeutet, sage ich vorsichtig, wie man das machen kann. Also der linksseitige Outer Join ist zunächst mal das Ergebnis des ganz normalen Inner Joins. Und dann kommen noch ein paar Tupel hinzu. Wie sehen die aus? Diese Tupel, die noch hinzukommen, die sehen auf der linken Seite aus, so wie irgendein R-Tupel, was keinen Treffer hatte. Das wissen wir schon, das macht der Anti-Join. Ja, also hier steht, ich markiere das nochmal der Deutlichkeit halber. Hier steht das Ergebnis des Inner-Join. Hier in der inneren Klammer steht das Ergebnis des Anti-Join. Also das sind diejenigen R-Tupel, die keinen Partner finden in der Tabelle S. Die, die einen gefunden haben, die stehen ja da vorne schon im Ergebnis des Inner Join. Und jetzt kommen noch die, die keinen gefunden haben, aufgefüllt mit Nullwerten hinzu. Und dieses Auffüllen mit Nullwerten, das ist sowas wie, dieses Ergebnis nehme ich und jetzt berechne ich das Produkt mit einer konstanten Relation, also eine Menge, die nur aus einem Tupel besteht, was aus lauter Nullwerten in allen Spalten besteht. In diesem Beispiel gab es da jetzt nur eine weitere Spalte C. Deswegen ist das nur sozusagen die Konstruktionsvorschrift. Dieser Ausdruck funktioniert halt genau in diesem Fall, wo die Tabelle R und S diese Attribute haben, A, B bzw. B, C. Ja, weil sonst muss das da hinten halt anders aussehen. Und was ich hier noch als notationelle Freiheit mir erlaubt habe, ist, dass ich überhaupt in Algebra-Ausdrücken auch solche konstanten Relationen hinschreiben kann. In der Algebra-Definition, die wir da gesehen haben, irgendwo, da kommt das normalerweise nicht vor. Gut, das heißt, wenn man es ganz eng nimmt, könnte man sagen, der Outer Join ist eigentlich auch eine zusätzliche Operation. Oder wir müssen eben die Algebra um diese Funktionalität erweitern mit konstanten Tabellen und dann können wir das zumindest in jedem konkreten Fall auch in einem geschlossenen Algebra-Ausdruck definieren. Wie auch immer. Also, Outer Joins füllen Tupel, die keinen Treffer finden, mit Nullwerten auf. Auf einer oder auf beiden Seiten. Okay. Noch so ein kleines Quiz, das machen wir jetzt nicht. Ich wollte ja ein bisschen zügiger durchkommen. Da steht drüber Union versus Join. Da könnte auch irgendwas stehen, zum Beispiel Quiz Advanced Level. So ein ähnliches Beispiel haben wir schon mal gesehen. Wir sehen hier einfach zwei verschiedene Darstellungen in Tabellenform derselben Information. Nämlich, wer hat wie viel, in dem Fall nicht Punkte, sondern Prozent, in welchen Aufgaben erreicht. Ja, hier steht, Jim Ford hat in allen Hausaufgaben zusammengenommen bisher 95% aller Punkte bekommen, in der Midterm-Klausur 60% und in der Abschlussklausur 75%. Und dasselbe steht hier drüben auch, nur ein bisschen anders dargestellt. Ja, Jim Ford hat in allen Hausaufgaben zusammen 95, in der Midterm-Klausur 60 und in der Abschlussklausur 75% bekommen und analog für Ann Smith. Zwei strukturell sehr unterschiedliche Darstellungen. Beide sind in irgendeinem Sinne vernünftig. Also ich habe ja mal gesagt, wir unterhalten uns dann im nächsten größeren Teil der Vorlesung über relationalen Datenbankentwurf, wo wir uns Gedanken machen, was sind gute und was sind schlechte Tabellen, Darstellungen von irgendwelchen Informationen. Diese beiden wären in diesem dann zu besprechenden Sinne eigentlich beide okay. Ja, die haben jetzt keine offensichtlichen Schwächen. Man kann darüber argumentieren, hier steht eben der Name jeweils mehrfach und hier steht er nur einfach. Dafür habe ich hier in einem Tupel irgendwie immer oder in einer Zeile eine klare Aussage, während das hier ein bisschen unklarer ist. Das ist ein bisschen kompakter als dieses hier. Naja, aber das sind jetzt irgendwie keine harten Kriterien, dass man sagen müsste und wir auch im nächsten Teil sagen müssten, Results 1 oder Results 2. Eins von beiden ist ganz schlecht. Nee, das ist nicht so. So, und wenn das dieselbe Information ist, die da drin steckt, dann ist es natürlich spannend, sich zu überlegen, kann ich denn die eine in die andere transformieren mit SQL oder Relationenalgebra? Kann man. Ja, ist nicht ganz trivial, aber insbesondere ist die Schwierigkeit natürlich, ich muss jetzt nicht irgendwie Daten aus mehreren Tabellen einfach geeignet miteinander kombinieren. Ganz im Gegenteil sozusagen, wenn ich Results 1 in Results 2 umformen will, dann muss ich ja sozusagen aus jedem Datensatz dieser einen Tabelle mehrere Datensätze in der anderen Tabelle machen, jeweils mit einem Teil der verfügbaren Informationen. Das kann ich in der Algebra mit Vereinigungen machen. Ja, so kommt diese Überschrift hier zustande. Also wenn wir uns vorstellen, Results 1 sei in der Datenbank gespeichert und jetzt will ich eine Anfrage formulieren, die Results 2 ausspuckt als Anfrageergebnis. Wie kann ich das machen? Ich blätter mal vor, hier steht's. ganz einfach, oder? Ein Mausklick und schon ist es da. Also ich nehme diese Tabelle und soll dieses Ergebnis produzieren. Was muss ich machen? Also für jede Zeile, für jede eine Zeile, die ich hier finde, muss ich drei Zeilen oder genauer so viele Zeilen, wie es hier Spalten gibt, da hinten H, M und F, das sind drei, also für eine Zeile dieser Tabelle muss ich drei Zeilen dieser Tabelle generieren, jeweils mit einem Eintrag in diesem Category-Attribut, was sozusagen einem Attributnamen einer Spaltenüberschrift dieser Input-Tabelle entspricht und einem Wert in der dritten Spalte, die dem Wert in der passenden Spalte hier entspricht. Irgendwie komisch formuliert von mir. Naja, in dieser Algebra-Formulierung wird es vielleicht etwas deutlicher. Ja, ich erkläre die mal schrittweise. Was machen wir? Als erstes produziere ich mal aus der Input-Tabelle gar nicht alle Tupel der Ergebnistupel, sondern nur diese beiden. Ja, wenn ich wissen wollte, wie viele Punkte oder wie viel Prozent in den Hausaufgaben haben die jeweiligen Studenten bekommen? Über alle Studierenden hinweg, nur die Hausaufgaben, der Rest interessiert mich nicht. Dann ist es relativ einfach. Ja, wenn ich diese Tabelle gegeben habe, dann brauche ich eigentlich nur die ersten beiden Spalten, den Namen des Studierenden und die Prozentzahl in dieser H-Spalte. Also sage ich, ich lasse mir eine Tabelle ausgeben, die enthält den Studenten, sprich den Namen. Dann eine Spalte, da steht konstant H drinne, weil ich gerade nur nach Hausaufgaben suche. Die Spalte nenne ich Category. Und eine weitere Spalte, da steht dieser Prozentsatz drinne, wie er aus der Originaltabelle kommt. Also nehme ich die Spalte H und nenne das Ergebnis PCT wie Percentage. Und das mache ich für alle Input-Tupel der Results-1-Tabelle. Und dann kriege ich jetzt laut die ganzen hier umrahmten roten Tupel raus. Für jede Zeile der Input-Tabelle generiere ich eine Zeile der Output-Tabelle mit demselben Namen. demselben Prozentsatz und einer konstanten H in dieser Category-Spalte. Okay, das ist vergleichsweise einfach. Selbe Aufgabe, jetzt will ich nicht die Hausaufgaben, sondern die Midterm-Ergebnisse haben. Dann funktioniert das ganz genauso, nur dass ich jetzt nicht diese Spalte, sondern die zweite hier betrachte. Ich generiere also für jedes Tupel dieser Input-Tabelle ein Tupel der Output-Tabelle mit demselben Namen, einer Spalte Category, in der jetzt M, nicht mehr H, sondern M drinsteht, und einer Spalte Percentage, in der jetzt der Eintrag aus dieser Zelle steht. Ja, das macht die zweite Zeile hier. Für jede Input-Zeile der Results-1-Tabelle generiere ein Tupel mit dem Studenten, der Category M und dem Prozentsatz. Jetzt nimm aber den Wert aus der M-Spalte. Ja, und dann mache ich das gleiche nochmal. Das ist jetzt Schema F für die dritte Spalte und dann generiere ich für jeden Studenten eben einen Eintrag in der Ergebnistabelle für die Category F, die Abschlussklausur, die entsprechenden Prozentsatz und den Namen. Und dann vereinige ich die, dann sammle ich alle diese drei Sorten von Tupeln in einer Ergebnistabelle auf und dann bin ich fertig. Also wenn ich es erstmal so erklärt habe, ist es ziemlich einfach. Ja, aber darauf zu kommen, ist natürlich die Herausforderung. Okay, also dafür kann beispielsweise eine Vereinigung auch sinnvoll sein. Wir hatten das im SQL-Kontext schon mal diskutiert mit so Fallunterscheidungen. Ja, das ist auch so eine Art Fallunterscheidung hier. Nur in gewisser Weise, wenn Sie so wollen, umgekehrt, ja, also rückwärts. Aus einem Tupel mach drei, mit zwei Vereinigungen kann das gelingen. Das ist jetzt zu vereinfacht als Kochrezept, aber das ist jedenfalls die Grundidee in diesem Beispiel. Naja, und die umgekehrte Richtung, muss ich erst wieder das Malen beenden, damit ich hier blättern kann. Die umgekehrte Richtung ist auch nicht wesentlich komplexer, aber halt anders. Jetzt stellen wir uns also vor, das hier ist in der Datenbank gespeichert und das hier wollen wir als Ergebnisreport generieren. Also wir wollen eine Anfrage formulieren, die aus dieser Datenbank Results 2 dieses Ergebnis berechnet. Wie machen wir das? Jetzt müssen wir aus mehreren Tupeln der Input-Tabelle ein Tupel einer Output-Tabelle machen. Das geht mit Union irgendwie nicht. Das geht mit Join in diesem Beispiel. Ja, welche Tupel da kombiniert werden, das ist ja einfach, nämlich immer die, die denselben Studenten enthalten. Also schreibe ich jetzt eine Anfrage, die einen doppelten Self-Join dieser Tabelle mit sich selbst beinhalten. Ja, ich nehme, und dass ich nur zwei Self-Joins brauche, liegt daran, weil ich nur drei Fälle unterscheiden muss, nämlich Hausaufgaben, Zwischenklausur, Endklausur. Diese drei Fälle. Ja, und das mache ich jetzt mit zwei Joins, nehme ich die Results-2-Tabelle und der Join läuft jeweils über das Studentenattribut, Tabelle mit sich selbst, Sie erinnern sich, was ich vorher sagte, auf keinen Fall Natural Join, Theta Join. Wir müssen genau sagen, worüber soll der Join gehen. Der Join geht jeweils, wo steht's? Hier unten, da stehen die Joins jeweils. Der Student muss derselbe sein, steht da beides mal. Die anderen Attribute dürfen und sollen sich unterscheiden. Na, also nehme ich dieses Jim Ford-Tupel und dieses Jim Ford-Tupel. Verknüpfe die miteinander, dann habe ich im einen den Prozentsatz für die Hausaufgaben und im anderen den Prozentsatz für die Zwischenklausur. Und dann nehme ich noch einen Join mit demselben Tupel Jim Ford dazu und in dem dritten Tupel steht dann der Prozentsatz für die Abschlussklausur. Dann habe ich ein großes Tupel, alles Jim Ford mit seinen ganzen Einträgen für Category und Percentage. Aus dem einen Teil des Joins mache ich eine Selektion nur auf die Hausaufgaben, die ist hier. Na, einmal nehme ich nur die Hausaufgabeneinträge, einmal nur die Zwischenklausureinträge, einmal nur die Abschlussklausureinträge. Dann verknüpfe ich die über denselben Namen. Dann habe ich Jim Ford und Anne Smith und wie sie alle heißen, jeweils mit all ihren Ergebnissen nebeneinander in verschiedenen Spalten. Jetzt muss ich nur noch diese ganzen Categories rauswerfen, die projiziere ich nicht mit. Und die Spalten, die überall Percentage heißen mit irgendeinem Präfix, H, M oder F, damit ich weiß, wo sie herkommen, die muss ich jetzt in verschiedene Spalten des Ergebnisses projizieren. Ja, und das mache ich. Also, ich habe diese Selektionen, nur die Hausaufgaben, dann kommt hier eine Umbenennung, nenne den Prozentsatz H und nenne alle Attribute, verpasse allen Attributen so ein Präfix H-Punkt. Dasselbe mache ich hier unten mit den Zwischenklausuren, die kriegen alle so ein Präfix M-Punkt, die Attribute. Und dann kommt noch der Join mit den Abschlussklausuren, die kriegen alle so ein Präfix F, die Attribute. Und dann sage ich, okay, nimm den Studenten, irgendeinen H, M oder F, steht ja überall derselbe drin, weil das war ja immer das Join-Attribut. Und das H.H nenne ich H und das M.M nenne ich M und das F.F nenne ich F und fertig ist es. Wieder ganz einfach, wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert. Das ist aber immer so. Also bei nicht trivialen Anfragen, die jedem mehr oder weniger, zumindest mit Übung, sofort einfallen, wie sie funktionieren, ist es immer so. Am Anfang hirnt man da rum und denkt sich, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Wenn es einem jemand zeigt, dann, ja, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Das kennen Sie aber von anderen Programmiersprachen auch. Das ist jetzt nicht besonders spezifisch für Relationenalgebra. Da ist es vielleicht nur noch ein bisschen komplizierter manchmal, weil diese Operationen ja auch mächtiger sind. Und jetzt kommt noch so eine Operation, die fällt Ihnen garantiert nicht ein. Diese Operation, Division, ist nur dazu da, Studenten zu quälen. Das ist natürlich die Motivation schlechthin für Sie, das jetzt zu verstehen. Mir ist es schon klar. Das ist, ja, also mit böser Zunge könnte man das genauso sagen, wie ich es gerade gesagt habe. Man kann natürlich Beispiele finden, wo diese Operation in der Praxis wirklich nützlich ist. Ja, das Problem ist nur, meistens wird es keiner so formulieren. Und es formuliert ja sowieso niemand direkt in Algebra, sondern immer irgendwie in SQL. Und in SQL gibt es kein direktes Pendant dazu, zu dieser Division. Das ist also wirklich so ein bisschen jetzt so ein kleines Gedankenexperiment, wenn Sie so wollen. Didaktische Herausforderung kann man es auch nennen oder einfach ein bisschen Gehirnschmalztraining, you name it. Entscheiden Sie das jeder für sich selber, wie Sie das empfinden. Sie dürfen auch sagen, der will uns halt quälen. Wie auch immer, hier steht, was diese Division tut und damit haben Sie es ja alle verstanden. Ich brauche also nichts dazu zu sagen, sondern kann gleich weitergehen. Sie können das ja alle lesen. Die erste Zeile ist noch vergleichsweise einfach. Da steht nämlich, was macht diese Operation mit den Strukturen der beteiligten Tabellen? Also die Relation R hat irgendein Schema. Mit Schema von R sei hier einfach die Menge der Spaltennamen gemeint. Mehr nicht. Genau das. Die Tabelle S hat auch irgendein Schema, also irgendeine Menge von Spalten. Und da das eine Menge von Spalten ist und das auch, kann ich auch die ganz normale Mengendifferenz berechnen. Ja, und wenn ich eine Relation R durch eine Relation S dividiere, dann erzeuge ich eine Ergebnisrelation, die enthält gerade alle Attribute der Relation R, die in der Relation S nicht vorkommen. Das erklärt so ein kleines bisschen, wo dieser Name herkommt mit der Division. In der Arithmetik, die Division ist ja die Umkehrung der Multiplikation. Also wenn wir sowas haben, A ist gleich B mal C, dann wissen wir alle, jetzt können wir durch B dividieren, also wissen wir, C ist gleich A dividiert durch B. So, das übertragen wir jetzt auf die Relationenalgebra. Also wenn die Relation R gleich S Kreuz T ist, dann ist die Relation T R, jetzt schreibe ich es so hin, dividiert durch S. Das ist die Motivation. Ob sie die jetzt überzeugt oder nicht, also da kommt der Name her, wenn Sie so wollen, aus dieser Entsprechung. Auch hier ist in gewisser Weise, jedenfalls was die Schemata betrifft, die Umkehrung des Produkts, des kartesischen Produkts in dem Fall natürlich. Jetzt habe ich T, ich hätte es hier D nennen sollen, damit es mit der Folie übereinstimmt. Okay, also das ist die eine Hälfte. komplexer zu verstehen ist, jetzt wissen wir, wie sieht die Struktur aus. Wenn ich also eine Relation R mit den Attributen A, B, C, D nehme und ich habe eine Relation S mit den Attributen A, B, dann kann ich die Division berechnen. Das ist eine Voraussetzung. Das Schema der Tabelle S muss eine Teilmenge des Schemas der Tabelle R sein. Dann macht es Sinn, diese Division zu berechnen. Wenn ich das mache, ABCD dividiert durch AB, dann kriege ich was raus, was noch die Spalten C und D enthält. Ja, gerade aus der Überlegung von eben. Welche Tupel, welche Daten kommen denn da raus? Naja, das steht hier. Ein Tupel T kommt in dieser Ergebnistabelle D genau dann vor, wenn dieses Tupel T mit jedem Tupel S aus der Relation S kombiniert in der Relation R vorkommt. Das hat jetzt keiner verstanden. Wir schauen mal ein Beispiel an. Nicht das, sondern das hier. So, hier habe ich jetzt so ein Beispiel. Wir haben eine Tabelle R und damit ich nicht so viel schreiben muss, habe ich der nur zwei Spalten gegeben, A und B. Und wir haben eine Tabelle S, die hat nur eine Spalte A. Also kann ich R dividiert durch S rechnen und es kommt eine Ergebnistabelle raus, die genau die Spalte B hat. Alle Spalten von R, die nicht in S vorkommen. Soweit so einfach, ja? Warum ist da B1 drin? Kommen wir gleich drauf. Jetzt, das ist genau die Frage, welche Daten stecken denn hier drin? Auf der vorherigen Folie stand, ein Tupel T kommt in diese Ergebnistabelle D, also hier R dividiert durch S, genau dann vor, wenn dieses Tupel, das besteht hier nur aus einem Attributwert, nämlich B1, mit allen Tupeln aus der Divisor-Tabelle, also aus S, kombiniert in dieser Tabelle R vorkommt. Okay, ratter, 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 das muss man hinmalen, sonst versteht man das nicht. Also wir betrachten dieses B1 und argumentieren, warum kommt das da drinnen vor. In der Tabelle S im Divisor gibt es drei Tupel. Okay? Mit den Werten A1, 2, 3. B1 muss also mit jedem dieser drei Tupel kombiniert in der Tabelle R vorkommen. Das können wir jetzt überprüfen. Ja, hier steht A1 mit B1, hier steht A2 mit B1, hier steht A3 mit B1. Bingo. Mehr brauchen wir nicht. Insbesondere, und das war vielleicht Ihre Frage, hier gibt es auch noch ein A4 mit B1. Das ist egal. Auch wenn A4 in S nicht vorkommt, das war nicht gefordert. Wenn ich nochmal zurückblättere, jetzt bin ich wieder im Malmodus und kann nicht gut blättern. Wenn ich nochmal zurückblättere, dann stand hier, ein Tupel T kommt genau dann vor in der Ergebnistabelle, wenn dieses Tupel T mit jedem S, klein s aus groß S, kombiniert in R vorkommt. Und das war der Fall. B1 kommt mit jedem S-Tupel kombiniert, also dieses B1-Ergebnistupel kommt mit jedem dieser drei Tupel kombiniert in der Tabelle R vor. Hier, hier und da. Dass es noch weitere B1 gibt hier, das ist vollkommen egal. Okay, warum kommt das B4 da drinnen vor? Das vollziehen wir jetzt auch noch nach. Also B4 muss ebenfalls mit jedem dieser drei Tupel A1, 2, 3 kombiniert vorkommen. Und da können wir hier unten hinschauen und sehen, aha, auch das stimmt. Andere B-Werte, also die B-Werte, die hier drinnen vorkommen, die stammen alle aus dieser Spalte. Die werden jetzt nicht irgendwo erfunden, sondern das sind potenziell, können da maximal die B-Werte drinnen vorkommen, die in der Spalte B der Input-Tabelle R vorkommen. Also B1, B2, B3 und B4. Warum kommt B2 nicht vor? Weil B2 zwar mit A1 und mit A3, aber nicht mit A2 kombiniert in der Tabelle R vorkommt. Und warum kommt B3 nicht vor? B3 kommt zwar mit A2 und A3 und auch noch A4, aber das interessiert uns sowieso nicht, aber eben nicht mit A1 kombiniert in dieser Tabelle vor. Okay, Das waren jetzt aber wirklich hier nichtssagende Beispiele, die wir uns ja auch ganz schwer merken können. Merken Sie sich diese drei Beispielanfragen, die man mit Hilfe der Division beantworten könnte. Anfrage 1, welche Lieferanten liefern oder haben schon mal alle Teile geliefert? Was muss ich mir da an der Datenbank vorstellen? Also für dieses Beispiel, machen wir es nochmal schnell weg, wenn wir diese Anfrage betrachten, welche Lieferanten haben alle Teile geliefert, dann stellen wir uns vor, das hier ist eine Tabelle, da stehen, nicht Lieferantennummern, sondern Teilenummern drin. Also das ist die Teiletabelle. Welche Teile brauche ich in meinem Betrieb, um irgendwelche Autos zu bauen oder so? Die Tabelle R ist die Lieferungstabelle. Da steht also drin, der Lieferant mit der Nummer A hat das Teil mit der Nummer B schon mal geliefert oder kann das liefern, hat das in seinem Portfolio, wie auch immer, je nachdem, wie wir die Anfrage genau interpretieren. Und das Ergebnis ist jetzt die Menge der Nummern aller Teile, die von jedem Lieferant geliefert werden. Ah, jetzt habe ich es doch wieder falsch rum gemacht. Sorry. Das ist schlecht, wenn man irgendwie eine Merkhilfe gibt und dann die falsch rum macht. Also ist das, ist das die Tabelle mit den Lieferantennummern und das hier die Tabelle mit den Teilenummern. So rum, sorry, ich habe es eben verdreht. Also wir haben die Liste aller Lieferanten mit ihren Nummern. Wir haben die Liste, welcher Lieferant B kann welches Teil A liefern. Und wir suchen jetzt drehe ich es ja schon wieder rum, oder? Ja, das war vorher richtig, sorry. Es wird Zeit für Mittagessen. Wir müssen es umdrehen. Also die Tabelle muss die Lieferanten alle Teile schon mal geliefert. Also muss A die Lieferantennummern sein. Nein, B sind die Lieferantennummern, so ist es richtig. Und ich gucke immer an die falsche Stelle, wo der Fehler ist. Jetzt, hier stehen halt die Teilenummern, dann ist es richtig, jetzt stimmt's. Wir kriegen Bs raus, also Lieferantennummern, und zwar solche Lieferantennummern, die jedes Teil, was wir brauchen, um was auch immer zu bauen, liefern können oder schon mal geliefert haben. Okay? Also, eine Tabelle, Tabelle R, stellt die Beziehung dar, wer liefert welches Teil. Eine Tabelle stellt alle Teile dar und das Divisionsergebnis liefert alle Lieferanten, die alle Teile geliefert haben oder liefern können. Zweites Beispiel, Angestellte und Projekte. Dann haben wir hier eine Liste aller Projekte. Hier haben wir eine Liste aller Projekte und wer in diesem Projekt typischerweise mit irgendeinem Anteil seiner Arbeitszeit mitarbeitet. Und das Divisionsergebnis liefert uns dann diejenigen Angestellten, die an jedem Projekt irgendwie beteiligt sind. Wenn die also krank werden oder gehen, dann bricht der Laden zusammen. Oder wir haben eine Liste von Kursen, Datenbanken, KDP und was es noch so alles gibt in diesem Semester. Und wir haben hier eine Liste, wer hält welchen Kurs. Und das Divisionsergebnis liefert dann alle Lehrenden, die alle Kurse geben oder schon mal gegeben haben oder was immer genau die Bedeutung der Tabelle ist. Okay? Also so eine Art von Anfragen kann man mit dieser Division beantworten. Es ist, glaube ich, eine Übungsaufgabe, jetzt an irgendeinem konkreten Beispiel das mit SQL zu machen, weil in SQL gibt es das nicht so unmittelbar, wie formuliere ich das. Das ist, kleiner Tipp vorweg, das ist natürlich auch eine nicht monotone Anfrage. Wenn ich morgen komme und ein neues Teil in diese Liste einfüge, das Teil A7, dann gibt es niemand mehr, der dieses Teil schon geliefert hat oder liefern kann, weil das habe ich mir gerade erst ausgedacht. Ja, also ist auch das eine nicht monotone Anfrage. Und das heißt, wenn Sie die mit SQL formulieren, dann brauchen Sie auch irgendeine nicht monotone SQL-Konstruktion. Ja, und wer alle schon mal geliefert hat, das ist sowas wie, es gibt keinen Teil, das er noch nicht geliefert hat und jetzt höre ich mit meinen Tipps auf. So könnten Sie das in SQL oder auch in Relationenalgebra formulieren, wenn ich hier nochmal kurz zurückblättere, wenn es denn wieder geht. Dann sehen Sie da unten auch, wie man die Division mit Hilfe der Grundoperatoren der Algebra, da kommt nur eine Projektion, ein Produkt, eine Differenz und noch eine Differenz drin vor, ist also mit Hilfe der Grundoperatoren der Algebra herleitbar, dieser Divisionsoperator, aber alles andere als trivial mit zwei Differenzen. Und nach den ganzen Vorreden, Differenzen nicht monoton und wer hat noch nicht und jemand, der hat, ist jemand, der noch nicht hat, für den nicht und so, wird schwieriger. Ja, da steht die Lösung und die könnten Sie jetzt beispielsweise auch 1:1, wenn Sie wollen, in SQL übertragen. Gut, vielen Dank für heute. Wir sehen uns diese Woche zweimal. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss.